Dieses ganze Zuckerthema geht mir halt richtig auf den Senkel, ne? Also auch das Thema Zuckersteuer frage ich mich, warum es nicht schon seit 20 Jahren gibt, weil es ist einfach so offensichtlich, dass es einfach einen Mehrwert bringen würde auf allen Ebenen, auch als Entlastung des Gesundheitssystems. Und da auch diese Quetschis, die dann irgendwie so suggerieren, ah ja, gesund wegen Obst. Dabei ist es hochkonzentrierter Zucker, der keine Ballaststoffe mehr hat, weil er halt eben schon weiterverarbeitet wurde.
Schön, dass du zuhörst. Hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast von Vodafone Business und ich bin Christoph Bursek. Über 90% der Mütter wollen gerne stillen, aber erstens kommt es anders und meistens zweitens, als man denkt. Kinder wollen trotzdem natürlich ganz gern was zu essen haben und darum ist es super, dass es Babynahrung gibt. Eva Neugebauer ist die Geschäftsführerin von Löwenzahn Organics und wenn ich Organic ausspreche, dann hört sich das für mich immer nach heile Welt, gute Qualität, aber auch etwas höheren Preisen an. In der Vorbereitung habe ich gelernt, dass Babynahrung ein sehr anspruchsvoller Markt ist. Man darf nicht alles darüber behaupten, man muss irgendwie ein bisschen aufpassen, man darf auch nicht jeder einfach was herstellen und dann Babynahrung nennen, das ist natürlich alles sehr gut. Eva hat sich zum Glück bereit erklärt, heute mal alle Still- und Nahernährungsfragen von einem Mann zu beantworten. Schauen wir mal, ob sie gute Nerven hat. Liebe Eva, toll, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Hi Christoph, freut mich sehr hier zu sein. Danke.
Ich fange erstmal sozusagen hart an. Welchen Fakt über Babynahrung findest du besonders überraschend oder vielleicht sogar gruselig? Oder was hat dich besonders irritiert, als du irgendwie diesen Fakt kennengelernt hast? Gibt's da was?
Ach, ich glaube, grundsätzlich ist halt Babynahrung ein super sensibles Thema, wo man einfach eine wahnsinnige Verantwortung hat. Ne? Wenn da in der Branche missgebaut wird, Schabernack gemacht wird von diversen Unternehmen, dann hat das halt einfach einen krassen Impact, ne? Weil es geht halt um die sensibelsten in unserer Gesellschaft, um Säuglinge. Und da ist einfach auch wirklich schon viel passiert von großen Unternehmen, wodurch dann auch diese ganzen Regularien zustande gekommen sind. Ne? Also der WHO-Kodex oder generell die ganzen weltweit gültigen Regelungen von der WHO, aber halt auch spezifische Länderregelungen, EU-Regelungen, die sind halt unter anderem deshalb entstanden, weil da halt viel richtig schlimme Sachen passiert sind. Also nicht nur in Bezug auf Zusammensetzung der Produkte, die dann gepanscht wurden, erweitert wurden und so weiter. Es war in China zum Beispiel ein Riesenthema 2008, der sogenannte Melamin-Skandal, aber auch, dass halt entsprechend dann Werbung gemacht wurde für eben diese Milchnahrung in Entwicklungsländern, wo halt kein Zugang zu sauberem Wasser da ist. Das heißt, da wurden die Kinder haben einfach da gesundheitlich extrem gelitten. Wirklich ganz, ganz schlimm und ganz, ganz gruselig.
Wann war das?
Von daher 1970 war das, das war der Fall Nestle, ist auch sehr, sehr, sehr bekannt, wo quasi aggressiv in Entwicklungsländern vermarktet wurde. Und dann zum Abstillen geführt hat. Und dann ist ja, ich weiß, jede Mama, die gestillt hat, kennt das ja, wenn man weniger stillt oder wenn man mal eine Zeit nicht stillt, dann ist ja die Brust ganz schlau und produziert dann auch nicht mehr oder weniger. Und das hat dann zu so einem Teufelskreis geführt, ne? Dass dann die Mütter haben dann gemerkt, oh, das ist jetzt aber hier gerade nicht so gut für mein Kind, wollten wieder stillen, konnten nicht mehr stillen. Also massenhafte Infektionen, Unterernährung, also ganz schlimm. Und daraufhin ist dann der WHO-Kodex entstanden, der dann halt nicht nur reguliert, dass bestimmte Dinge in der Muttermilch drin sein, um die Säuglingsentwicklung richtig zu fördern, sondern auch ein entsprechendes Werbeverbot am Start ist. Also total wichtig an sich die Grundlage. Aber wir kommen ja wahrscheinlich später noch dazu, was das für ein Unternehmen wie uns auch bedeutet oder für das Thema Transparenz bedeutet, ne? Aber das finde ich total gruselig und das treibt mich auch ständig um, ne? Also was für eine Verantwortung man hat mit so einem Thema. Wir machen dann natürlich alles, was wir können. Und ich würde auch mich aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass wir wirklich immer die Extrameile gehen bei allen Themen rund um Sicherheit, Testing und so weiter und so fort. Aber es ist und bleibt ein gruseliges Thema.
Ja, interessant. Das China-Thema kannte ich 2008. Das hatte ich in meinem Kopf jedenfalls abgespeichert als eher profitorientierte Misslage, diese 70er-Jahre-Geschichte, die kannte ich noch nicht. Und das hört sich dann auf den ersten Blick erstmal nach nicht besser gewusst, aber man weiß es nicht, ne?
Ja, und jetzt kürzlich gab es ja jetzt auch wieder mit Cerulit Also das war jetzt ein Verunreinigungsthema. Das war jetzt ja nicht, dass da bewusst Unternehmen nach Profitgier aufgrund von Profitgier was gemacht haben oder so, sondern das ist ja wirklich schlimm, was da passiert ist auch. Natürlich nicht in dem Ausmaß von den beiden Sachen, die ich jetzt eben gerade erzählt habe, aber das zeigt einfach, wie sehr man dann aufpassen muss, ne, hinsichtlich Sicherheit und Testing und was man für eine Verantwortung hat.
Du bist, glaube ich, im Herbst letzten Jahres 2025 reingegangen als Geschäftsführerin. Was war so der eine Punkt, wo du gesagt hast, da möchte ich gerne mitwirken oder das finde ich bei Löwenzahn Organics besonders gut, das zieht mich an?
Also was ich eben auch schon gesagt habe, ich finde es total magisch und toll, so bei dem ersten Lebensmittel, was der Mensch halt irgendwie so zu sich nimmt, mich damit zu beschäftigen und generell mit dem elementaren Thema der Kinderernährung, Säuglingsernährung, weil einfach, das ist so die Basis für alles, was kommt. Und egal, womit man sich da auch beschäftigt, auch auf biologischer Ebene und so weiter, es ist halt irgendwie, du redest immer über Fundament des Lebens, ne? Und das finde ich halt total cool und treibt mich mega an, da halt das Bestmögliche rauszuholen, ja? Weil es gibt halt einfach Frauen, die nicht stillen können oder wollen. Und da muss es einfach das Bestmögliche für diese Frauen geben. Und wir bei Löwenzahn Organics haben wir den Fokus, wir machen das in Bioqualität und gleichzeitig kompromisslos auf der Wissenschaft basierend. Und wir wollen halt eben auch Transparenz schaffen, ne, soweit es möglich ist. Also grundsätzlich für diese Themen, was ist wichtig für die Säuglingsentwicklung und so weiter und so fort. Auch aber die Frauen und auch Väter unterstützen in dieser sehr fordernden Phase, ne, der Schwangerschaft, des Wochenbetts, des Stillens und diese ganzen Themen der Aufklärung, radikal, nahbar, authentisch, finde ich eben auch total wichtig und schön und gerade vor dem Hintergrund dessen, dass es das Werbeverbot gibt und einfach auch wenig Wissen da ist, ist es so ein bisschen unsere Mission, da Wege drumherum zu finden, einfach generell aufzuklären. So.
Wie groß seid ihr gerade? Ich glaube 2024 hattet ihr 10 Millionen Euro Umsatz, aber das ist schon wieder 2 Jahre her.
Ja, wir sind achtstellig auf jeden Fall, agieren auch international, also wir Fokus auf Dach, aber auch in Südkorea schon sehr aktiv und sehr erfolgreich. Wir starten jetzt mit Vietnam und Malaysia. China haben wir dieses Jahr gestartet, also wachsen gerade mit 100%, werden uns dieses Jahr wieder verdoppeln dementsprechend.
Wow.
Ja, arbeiten, ja, ich würde sagen, so mit Produktion und allem drum und dran sind wir so 50 Leute, die da mitwirken. Und
das waren vor 2 Jahren, glaube ich, auch nur 15 Leute, ne? Das hat sich dann auch nochmal irgendwie verdreifacht.
Ja, genau. Krass. Und dann haben wir natürlich so ein Core-Management-Team, sag ich mal, von so 10 Leuten. Das ist ungefähr so die Größenordnung, in der wir unterwegs sind.
Jetzt sagst du, in Dach seid ihr aktiv und dann auf einmal Südkorea, Vietnam, China. Mhm. Das sind ja oft nicht die ersten Länder, an die man denkt, wenn man internationalisiert. Hat das damit zu tun, weil man da vielleicht auch mal eine Werbung schalten darf zum Thema Babynahrung? Oder ist das eher, weil die Nachfrage da groß ist? Warum gerade die asiatischen Länder?
Nee, das ist eigentlich total ähnlich. Also der WHO-Kodex gilt ja eigentlich weltweit. Aber es ist so ein bisschen die Historie, die ich auch eben gesagt hatte, ne? Also gerade in China ist halt einfach viel Schindluder getrieben worden, viel schlimme Sachen passiert. Und ich glaube, da die deutsche Qualität wird in Südostasien, Asien einfach extrem hoch angesehen. Man kennt ja auch diese ganzen Fälle von Chinesen, die dann DM und Rossmann leer kaufen und das irgendwie auf eigene Faust irgendwie importieren nach Asien und so weiter. Und bei Südkorea war es tatsächlich so, dass wir haben ja einen Online-Shop, das ist ja tatsächlich auch etwas, was ein bisschen einzigartig ist. Wir haben so ein Milch-Abo und über den Online-Shop war es dann so, dass wir immer gemerkt haben, da sind einfach riesige Bestellungen gewesen und die kamen immer aus Südkorea. So. Und da haben dann immer eine Privatperson auf eigene Faust das importiert nach Südkorea. Und da deswegen ist Südkorea eigentlich so ein bisschen auf uns zugekommen vor ein paar Jahren. Und mittlerweile haben wir dann eigene Firma und wirklich ein auch extrem stark wachsendes Geschäft. Also ist ein total spannender Markt für uns. Südkorea, eine extrem niedrige Geburtenrate, würde man eigentlich denken, so, warum ist das jetzt spannend? Aber
sind die bei 0,48 oder sowas?
Ja, ich glaube 0,7 oder sowas. Okay. 0,7, 0,8. Und ja. Das Geld, was ausgegeben wird pro Kind, ist das höchste weltweit. Also der Qualitätsanspruch in Südkorea ist absurd hoch und die sind super informiert. Das kann man grundsätzlich sagen. Das ist grundsätzlich überall zu sehen, wo wir jetzt waren, auch insbesondere in Südostasien. Die sind alle total informiert, die wissen alle total Bescheid und das ist halt eben in Deutschland nicht der Fall. Unter anderem deswegen, weil also der Klassiker, die Deutschen, die sind einfach nicht bereit, so viel Geld auszugeben für Lebensmittel und auch nicht für sowas Elementares wie Babynahrung. Und die beschäftigen sich auch nicht so viel damit wie andere Länder. Also der Qualitätsanspruch ist da wirklich höher. Und deswegen ist natürlich dann so ein Produkt wie unseres total spannend in Südkorea, ne? Deutsche Qualität und dann auch noch so Premium, ne? Das wird uns dann aus den Händen gerissen.
Das, du hast ja gesagt, lass uns irgendwie annehmen, dass Südkorea 0,7 Reproduktionsrate hat. Das ist unfassbar krass. Das heißt tatsächlich, dass nach zwei Generationen nur noch 49% der Bevölkerung da ist. Unfassbar, ne? Also ja. Halbiert sich einfach in zwei Generationen, falls sie die gleiche Reproduktionsrate behalten.
Ja, ich glaube, also da passiert gerade viel. Ob sich das jetzt so radikal ändern wird, weiß ich nicht. Aber da passiert schon gerade viel, dass viel mehr gefördert wird, Familien und Kinder und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich da jetzt was tut. Und es ist auch wirklich ein lebenswertes Land, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass da auch viel mit Zuwanderung passieren wird.
Ja, total. Irgendwie, wenn ich mit Südkoreanern zu tun hatte, klang wirklich alles irgendwie toll und irgendwie großer Zusammenhalt auch, so ein großes gemeinschaftliches Wir-Gefühl scheint da auch gewesen zu sein. Super interessant. Wie sieht so eine Rollout-Go-to-Market-Strategie aus, wenn ihr so ein neues Land erobern möchtet?
Ja, fängt beim Produkt an, ne?
Dass ihr macht D2C überwiegend, oder?
Nee, also wir machen in Dach und Deutschland-Fokus Retail, ganz klarer Fokus, also DM, Rossmann, Müller, Co. Und wir haben aber eben auch unseren Online-Shop, wo insbesondere das Milchabo halt ein großes Thema ist, aber wir haben ja auch Mama-Produkte, die wir hauptsächlich über den Shop vermarkten, also fürs Wochenbett, für die Schwangerschaft und so weiter und so fort, auch Support fürs Stillen. International, es fängt dann eigentlich immer damit an, dass wir erstmal schauen, so, okay, was sind denn die Regulatorien bezüglich des Produktes? Weil das halt, also ja, es gibt immer die Grundlagen, so die von der WHO vorgegeben werden und den WHO-Kodex, was die Werbemaßnahmen betrifft, aber auf Länder- oder EU-Ebene ist es halt nochmal unterschiedlich ausgestaltet. Also spannendes Thema, zum Beispiel in Südostasien ist immer so dieses, dass sie höheren Proteingehalt zum Beispiel haben, weil halt dieses Thema Wachstum und Großwerden halt irgendwie gesellschaftlich wichtig ist, so, ne? Also wichtiger als bei uns in Deutschland. Und dann müssen wir halt hingehen und erstmal das Produkt entwickeln. Also wir haben ein eigenes südkoreanisches Produkt, auch eine eigene Verpackung und so weiter und so fort. Und das ist immer der erste Schritt in Kombination damit, dass wir natürlich einen Distributor suchen, weil wir sitzen ja nicht selber vor Ort, sondern wir suchen uns dann Partner, die da halt eben entsprechend unsere Produkte vertreiben. In Südkorea ist das ja wirklich eine eigene Firma, die dann gegründet wurde, die dann quasi Löwenzahn in Südkorea vertreibt.
Wie heißt ihr denn dort?
Löwenzahn, sagen die immer.
Ja? Süß.
Ja, also wir haben da ganz bewusst auch weiter unsere Brand, also unseren Namen genutzt, weil das halt eben so ein typisch deutscher Name ist. Und die das alles total super finden, dass das halt typisch deutsch ist.
Aber dann hört sich das auch so an, als wäre das jetzt auch kein, also als könnte man nicht mal eben die eigenen Produkte oder mal gucken, wie es funktioniert, sondern wenn du sagst, man braucht eine eigene Rezeptur, man braucht eine eigene Firma, eigene Distribution dort aufbauen, dann ist das schon immer ein kleiner Invest, ne? Also man muss schon überzeugt sein, dass es funktioniert.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt in Vietnam werden wir höchstwahrscheinlich sehr stark uns an der Südkorea-Rezeptur orientieren können, zum Beispiel, wo wir jetzt starten. China nimmt zum Beispiel einfach unser deutsches Produkt, auch wirklich deutsch gebrandet. Das ist auch interessant von Land zu Land unterschiedlich, dass die dann auch wirklich aktiv sagen, so, wir wollen gar kein eigenes Branding, so wie jetzt Südkorea, sondern wir wollen wirklich das deutsche Produkt. Wir wollen genau das Produkt, was bei euch im Regal steht, weil sonst vertrauen wir dem nicht, so, ne? Oder es zieht viel mehr, so, ne? Und das ist dann natürlich einfacher. Also China mussten wir jetzt zum Beispiel nicht viel machen, ne? Also da ging es jetzt super schnell einfach direkt los, weil die einfach unsere bestehenden Produkte gekauft haben, ne? Und selber auch importiert haben.
Du hattest schon gesagt, Protein ist drin. Was sind so noch typische Bestandteile, die man weitererzählen darf, die in so einer Babynahrung drin sind? Ihr sagt, glaube ich, ihr seid für die ersten 1000 Tage da ab Empfängnis, ne? Also sozusagen, ihr fangt erst an mit, es gibt Produkte für die Mama und dann nach der Geburt gibt es Produkte fürs Baby.
Genau, ja, also die Das EU-Recht sagt zum Beispiel, also gibt Grenzwerte für Pestizide vor, ne? Die dürfen nicht überschritten werden. Es darf kein Zucker drin sein. Und bei den Nährstoffen wird gesagt, so wie viel Fett, Proteine, Vitamine müssen in welcher Menge, also in welcher Range enthalten sein. Und dann gibt es gewisse Dinge, die auch nochmal zusätzlich Pflicht sind, wie zum Beispiel DHA für die Gehirnentwicklung. Und dann gibt es halt Dinge, die du halt machen kannst in der Range. Dann kannst du bestimmte, also die Hochwertigkeit der Fette, Proteine und Vitamine, die du nimmst, ne? Bei uns zum Beispiel halt Bioqualität ist entscheidend. Und dann kannst du natürlich on top Sachen machen. Also du kannst halt sagen, zum Beispiel, wie gewinnst du denn das DHA-ARA? Ne? Also wir arbeiten zum Beispiel ohne Fischöl, sondern wir beziehen das aus Algenöl. Oder wir fügen auch noch zusätzlich zu DHA-ARA hinzu, weil das halt wissenschaftlich fundiert in Zusammenspiel mit DHA den wichtigen Effekt auf die Gehirnentwicklung, das Sehvermögen hat. Wir benutzen zum Beispiel kein Palmöl bei unserem Hauptprodukt der Vollmilch. Und weil wir da halt die natürlichen Fette der Milch nutzen. Also wir brauchen keine pflanzlichen Öle mehr. Und Nukleotide und Taurin kann man hinzufügen. Das sind so Bausteine von der DHA, DNA, genau. Also das ist so ein bisschen so der Spielraum, den man dann noch so hat. Aber es ist auch einfach schon viel vorgegeben, was ja auch richtig ist. Ja, wir wollen ja sicherstellen in Deutschland und generell weltweit, dass die Babynahrung gewissen Standards entspricht. Ne?
Wollen manche Leute auch vegane Babynahrung haben oder ist das eher jetzt kein Fokusthema?
Ja, da gucken wir immer wieder drauf und beschäftigen uns damit, weil das schon auch etwas ist, wo wir sagen, so das ist was Innovatives, wo wir irgendwie mitdenken wollen, mit überlegen wollen, aber es ist sehr herausfordernd. Auch da entsprechend, dass die Nährstoffzusammensetzung dann, dass das dann passt für die Säuglinge und so weiter und so fort und dass auch entsprechend die Kaufbereitschaft vom Kunden da ist, ne, dass sich das lohnt, sowas zu machen. Also kein großes Thema. Also es wurde mal probiert von einem Wettbewerber und wurde wieder rausgenommen.
Ja, ich glaube auch viele Menschen, also ich bin nicht vegan, aber allein, dass ich vegetarisch bin, reicht meiner Mutter, um mir jede Woche zu sagen, Christoph, isst du genug Vitamine? Und ich glaube, da hängt auch noch viel so ein dunkle Wolken, dass man auch jetzt nicht genau weiß, kriegt das Kind dann wirklich alles, wenn man es vegan ab Geburt ernährt oder sowas. Ja, wüsst ihr auch nicht. Ich glaube, ihr schreibt, ihr habt wissenschaftlich orientierte Rezepturen und dort ist es ja auch irgendwie schon ein, zwei Mal erwähnt. Könnte ich im Labor rausfinden, welche Babynahrung besser, schlechter ist? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, richtig günstige Babynahrung hat leider auch wirklich manche Dinge nicht, die man haben sollte? Oder ist das, haben alle das Minimum und ihr habt einfach noch ein bisschen extra?
Ja, also man müsste sich halt einfach die Wissenschaft anschauen und dann gucken, was ist da jetzt, was macht Löwenzahn, was macht der Wettbewerb und dann kann man es entsprechend gegenhalten, ne? Ich meine, das ist das, was du messen kannst, so, ne? Also es ist ja öffentlich, was die Wissenschaft empfiehlt. Man kann das ja alles nachlesen. Und messen beim Säugling können wir jetzt schlecht, der unsere Nahrung zu sich nimmt, aber wir können natürlich Qualitätssicherungen in Laboren machen, wir testen auch zweifach, was wir gar nicht müssten und wir gucken uns halt immer an, was ist jetzt aktuell der neueste Stand der Wissenschaft, was können wir noch optimieren und so weiter und so fort.
Ich hatte neulich so ein AI-Startup gesehen, die liefern irgendwie so eine Art Fingerprint für Packungen. Das heißt, wenn du irgendwie eine Packung verschickst, kann der Empfänger mit dem Handy einfach ein Foto machen und die App sagt dann, ob das wirklich eine Originalpackung von euch ist oder sowas, ne? Und total spannend. Er geht da gerade irgendwie in den Markt. Müsst ihr für die Regulierung oder für die Sicherheit oder für die Gesetzgebung, müsst ihr auch irgendwie von jeder Charge was im Kühlschrank lagern für ein Jahr oder gibt's da irgendwelche verrückten Anforderungen, die halt auch einfach bei euch nochmal viel, viel höher sind, als würde ich einfach so ein Proteinpulver für mehr Muskelkraft kaufen?
Ja, wir müssen natürlich von jeder Charge was zurückhalten. sowohl zum Testen generell, aber auch wenn dann Beanstandungen kommen sollten, also auch selbst in Südkorea machen wir, für Südkorea machen wir das, dass wenn dann eine Beanstandung kommt, dass wir halt entsprechend auch belegen können, war nicht auf unserem Mist gewachsen oder was genau ist da passiert und dass wir dem auf den Grund gehen können. Also dazu sind wir verpflichtet, ja.
Das ist wahrscheinlich auch das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ne? Also wie muss man sich eigentlich immer latent darauf vorbereiten, dass egal, also im schlimmsten Fall kann das ja auch irgendeiner dazwischen sein, der sagt, ich streck das und mache eine Hälfte Mehl rein oder sowas. Also es ist ja auch wahnsinnig viel, wenn es eure Hände verlässt, dann habt ihr auch wenig Zugriff darauf. Gibt es irgendwie so einen Plan in der Schublade, wie man darauf reagiert oder wie?
Klar, ja, wie also diese ganzen Kaskaden, was ist wenn, hat man natürlich, erprobt man, gibt es auch sehr, sehr transparente Prozesse für unsere Supply Chain, dass wir jederzeit da einfach die Chargennummer eingeben können, sofort alles sehen, wo es wann war, was wie passiert. Da haben wir jetzt gerade auch nochmal das Warenwirtschaftssystem gewechselt, um da halt nochmal mehr Transparenz und Sicherheit zu haben und das wirklich in Sekunden da auch entsprechend entscheiden und sehen zu können. Ja. Und von daher, klar, also es ist auf jeden Fall immer ein Thema, was umtreibt. Wir arbeiten natürlich immer mit Partnern zusammen, wo wir kontinuierlich vor Ort sind, wo wir einfach mehr oder weniger sicher gehen können, also was jetzt das Internationale betrifft, ne? Da haben wir wirklich einen professionellen, etablierten Partner, der für uns vertreibt. Und hier in Deutschland, also da vertreiben wir über Rossmann, Müller, DM und Co., Rewe Online, Knusper, da würde ich jetzt mal unterstellen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass da Schindluder getrieben wird. Ne?
Ich war neulich wieder mal in irgendeinem Drogerieladen und habe gesehen, dass die Babymilch dort nur noch an der Kasse rausgegeben wird oder so diebstahlsgesichert ist wie Alkoholflaschen. Mhm. Ist das so ein Trend, der die letzten Jahre irgendwie aufgekommen ist, dass Babynahrung geklaut wird?
Also international ist es ganz viel, haben wir es ganz viel so gesehen, weil da natürlich auch einfach so das Verhältnis der Kosten für so eine Babynahrung zum Einkommen ein anderes ist. In Deutschland habe ich es jetzt ehrlich gesagt, sehe ich schon weiterhin im Großteil so, dass es in normal in den Regalen steht. Das ist schon eine ordentliche Summe, die man da auf den Tisch legt. Kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere dann sagt, dass das stelle ich mir mal hinter die Kasse, ne?
Gibt es also du hast dich wahrscheinlich jetzt relativ viel mit eurem Produkt, Marke, Vertrieb und so weiter beschäftigt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das sind absolute Growth Hacks bei uns, die wir gemerkt haben, so funktioniert das Wachstum besonders gut?
Das Fundament ist immer, dass wir sagen, so wenn wir einfach ein absolut phänomenales Produkt haben, Product is the Hero, dann hast du halt diese Word-of-Mouth-Magic, dass du halt, wenn du halt parallel halt auch die Aufklärung und Transparenz schaffst. Und jetzt gerade AI spielt uns auch in die Karten, ne? Weil halt Eltern viel aufgeklärter sind und auch viel schneller verstehen können, worauf kommt es jetzt an, ne? Und wenn wir einfach so ein starkes Produkt haben, dann ist das einfach am Ende halt auch ein starkes Word-of-Mouth-Thema. Und wie können wir das Growth hacken, halt vor allen Dingen natürlich über Hebammen, ne? Weil Hebammen sind diejenigen, die schon in der Schwangerschaft bei den Eltern zu Hause sind, die halt im Wochenbett betreuen und wenn es halt nicht klappt mit dem Stillen oder die Mutter oder die Eltern sich aktiv beraten lassen wollen, so wie können wir vielleicht Mixed Feeding machen, ne? Weil wir halt irgendwie, ich will halt wieder arbeiten, ich kann nur ab und zu stillen oder so, was empfiehlst du denn? Und wir haben dann halt einen Expertenclub für die Hebammen, wir sind da einfach sehr, sehr präsent, schaffen auch da extrem viel Aufklärung, holen die Hebammen mit, auch zu Themen, die uns nicht betreffen, aber einfach so, und immer wenn Themen aufkommen, wo wir wissen, das ist jetzt relevant für die Hebammen, da haben sie Wissensbedarf oder so, dann teilen wir das und über den Weg haben wir einfach wirklich schon eine sehr, sehr relevanten Cycle of Experts aufgebaut über die letzten 10 Jahre. Und das ist natürlich sehr skalierbar, ja, weil jede Hebamme natürlich viele Eltern betreut. Also das ist ein großes Ding. Ja, wir gehen jetzt stark über Presse und Marke weiterhin, einfach auch, weil wir unsere Hauptprodukte gar nicht bewerben können. Und das funktioniert eigentlich auch gut. Einfach die Bekanntheit der Marke und unseren Qualitätsfokus in den Vordergrund zu stellen.
Das heißt, wenn jemand bei Google jetzt sucht nach Babynahrung, dann dürftest du keine Anzeigen schalten?
Für die Pränahrung nicht, genau. Also für die Folgemilch ja, aber für die Pränahrung, die ja das Hauptprodukt ist, einfach immer
noch. Der Unterschied zwischen den beiden ist was?
Pränahrung ist halt das Erste, was das Kind bekommt, also ab 0 Monaten quasi. Und die Folgenahrung dann in unserem Fall ab 6 Monate. Und genau, das ist quasi das Zweite, was du dem Kind dann gibst. Und in Deutschland ist es interessanterweise recht weit verbreitet, dass man auch die Prämilch noch länger gibt, weil viele Hebammen das auch empfehlen, so, ne, das ist eigentlich das Bessere und nimm doch Pränahrung. Stimmt aber nicht. In unseren Augen Folgenahrung schon den Vorteil, dass es einfach Eisen zum Beispiel beinhaltet, weil die Eisenspeicher irgendwann nach der Geburt nicht mehr voll aufgefüllt sind. Meistens wird das dann durch Beikost ist das dann auch erledigt, ja, weil durch Beikost dann das Eisen reinkommt. Aber manche Kinder essen ja einfach auch noch nicht so früh, ja, und von daher ist das schon gut, eine Folgenahrung zu haben. Aber wir haben zum Beispiel uns aktiv dafür entschieden, nur eine Folgenahrung zu haben, weil wir halt entsprechend die Unterschiede danach, die sind halt minimal oder nicht vorhanden, ne? Also irgendwie eine 6 plus, eine 10 plus, eine 12 plus. Das ist einfach reines, okay, wie kriege ich am meisten Fläche in der Drogerie und kann mir hier irgendwie so eine Kaskade aufbauen. Und da haben wir jetzt kürzlich umgestellt, dass wir gesagt haben, ne, wir haben nur eine Pränahrung und eine Folgenahrung. Und that's it. Und wir können halt nur auf unsere Folgenahrung werben. Auch da gibt es Einschränkungen, aber ja, also zum Beispiel Performance-Marketing oder so geht halt nur auf die Folgenahrung.
Ja. Okay, krass. Ich habe so einen Hashtag gefunden, der heißt No Shame in Your Feeding Game. Was heißt das?
Ja, jeder soll doch bitte selbst entscheiden, was für ihn oder sie selber am besten passt, was man auch leisten kann, was mit dem Alltag kombinierbar ist. Stille ich nicht? Wie viel stille ich? Wie lang stille ich? Das ist ja oft ein Thema, wo man sehr quasi ein schlechtes Gefühl hat, wenn man es so macht oder so macht. Und da wollen wir halt entgegenwirken und sagen so, hey, wir klären hier auf, so ist es. Und aber am Ende des Tages, die Realität im Alltag sieht dann irgendwie auch oft anders aus. Und ja, jeder soll da bitte für sich selbst entscheiden, welchen Weg man geht, so, ne?
Gibt es Themen, bei denen Mütter deiner Meinung nach noch zu wenig informiert sind oder vielleicht auch zu wenig drauf achten, wenn es um Ernährung vielleicht auch in der Schwangerschaft oder mit Kind geht?
Also ich finde, es ist jetzt nicht Schwangerschaft, aber ich finde Wochenbett ein total spannendes Thema, weil da wird eigentlich wenig drüber gesprochen und am Ende des Tages ist es da total relevant, dass die Frau quasi die ganzen Nährstoffspeicher wieder auffüllt. Also ist ja quasi wie nach einer riesigen OP, ne? Riesigen Bauch-OP ist die Frau da und da ist eher so ein bisschen der Fokus drauf, ja, wie können wir es jetzt irgendwie einfach gestalten, vorkochen und so weiter, aber wenig auf, wie können wir hier die ausreichende Nährstoffdichte gewährleisten, um die Heilung und auch das Stillen ja zu unterstützen, ne? Und da die Frau im Fokus zu haben, was die Ernährung betrifft, sowohl für die Schwangerschaft als auch fürs Wochenbett beim Stillen und auch für spätere Stillzeit, dass das halt eben auch einen enormen Einfluss hat auf die Kindentwicklung und aber auch auf das Wohlergehen der Mutter, ja, weil Thema Hygienefaktor, wenn die Mutter halt einfach, wenn einfach sämtliche Speicher leer sind, dann ist auch das emotionale Wohlergehen der Mutter gefährdet, so, ne? Und ich glaube, da muss viel mehr Fokus drauf sein und das ist auch etwas, was auch ein Fokus von uns genau deswegen ist, ja, dass wir auch die Mutter und die Eltern in den Fokus stellen und Produkte für Mutter entwickeln. Und da wird auch noch sehr, sehr viel kommen in nächster Zeit.
Gibt es oder hast du Zahlen dazu von 100 geborenen Kindern in Deutschland? Wie viel davon werden vollgestillt? Wie viele bekommen irgendeine Pränahrung? Gibt es da einen Trend?
Die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja auch mindestens 6 Monate stillen, ne? Und dann gerne bis zu 2 Jahre. Und das ist auch gut, dass die Weltgesundheitsorganisation das so empfiehlt. Aber wie gesagt, die Realität sieht halt manchmal dann halt auch anders aus. Und ich erzähle auch immer gerne von mir selber, dass ich auch ein großer Stillfan sind. Wir generell bei Löwenzahn sind große Stillfans. Ich habe halt bei meiner ersten Tochter habe ich halt relativ schnell wieder voll gearbeitet. Da war ich auch Unternehmerin im anderen Startup, also im Startup hier vor. Und es war einfach überhaupt gar nicht möglich, dass ich immer da bin, so, ne? Und mein Mann hat dann 100% Elternzeit gemacht und der hat jetzt auch eine ganz andere Bindung so zu seiner Tochter aufgebaut. Ja? Und ich weiß auch noch, wo er ihr das erste Mal die Flasche gegeben hat. Ich habe auch Ich habe abgepumpt und wir haben Pränahrung gegeben. Also wir hatten eigentlich drei Säulen, sage ich mal. Und er war total emotional, ja, weil es einfach total schön war, das Kind füttern zu können und einfach auch in der Lage zu sein, ohne dass ich halt da bin, sich zu 100% um das Kind zu kümmern, auch in den Nächten. Es war ein total schönes Gefühl für ihn und natürlich auch ein super Gefühl für mich, ja, einfach weg sein zu können. Und da muss einfach jeder so ein bisschen seinen Weg finden, was halt funktioniert. Und ich finde, vor dem Hintergrund würde ich das niemals anders machen wollen, weil ich es total schön fand, dass eben diese Qualitätszeit mein Mann und meine Tochter dann halt eben auch hatten. Ne? Das ist dann wieder so, ist dann halt das Positive daran.
Wenn eure Produkte momentan so ungefähr 1000 Tage reichen, also Schwangerschaft plus die ungefähr 2 Jahre danach, um jetzt nochmal wieder 100% zu wachsen und nochmal 100% zu wachsen. Glaubst du, dass ihr irgendwann auch Nahrung ab 2 Jahren machen wollt? Oder glaubst du, momentan ist einfach das, was ihr an Produkten habt, in noch mehr Länder und innerhalb der Länder noch mehr Marktanteile zu bekommen? Was davon scheint dir einfacher?
Also sowohl Internationalisierung wird weiterhin ein großes Thema sein, weil da enorme Potenziale da sind. Und zum anderen aber auch Produktentwicklung im Bereich, wie ich eben sagte, Schwangerschaft, Mama-Gesundheit aber auch Beikost. Also im Beikostbereich sind wir gerade noch recht dünn aufgestellt. Ist natürlich so, dass wenn Eltern und Mütter uns halt schon vertrauen, unsere Milchnahrung füttern, dann macht das natürlich auch total viel Sinn, mit demselben Ansatz, ne, wissenschaftlich basiert, wirklich was Innovatives, Cooles, Neues im Beikostbereich zu bringen. Und da darf ich jetzt leider noch nichts verraten, aber da werden wir was ziemlich Cooles und Innovatives auf den Markt bringen. Wahrscheinlich noch dieses Jahr, spätestens Anfang nächsten Jahres.
Das heißt, es lohnt sich bei dir auf der Seite, mich in den Newsletter einzutragen.
Ja, auf jeden Fall, das sowieso.
Okay, sehr gut. Ein paar Fragen mit Bitte um kurze Antwort. Mhm. Was ist dein Lieblingsprodukt von euch?
Die Vollmilch. Milchnahrung. Mhm.
Was ist dein Lieblingsprodukt nicht von euch?
Im Baby-Nahrungsbereich, Kindernahrungsbereich?
Ja, das wäre natürlich am interessantesten. Ich hoffe, dass du sagst, das ist ja wirklich ein tolles Produkt. Haben wir nicht, passt gerade nicht zu uns, aber finde ich toll.
Ach, ich find alles gut, was einfach für relativ schnell, convenient zubereitet ist, aber trotzdem enorm gesund ist. Ne? Also so, es gibt ja schon jetzt auch einiges mit einem hohen Gemüseanteil, irgendwie Quinoa, Linsen, Bratlinge, die als Trockenmischung, wo ich dann noch vielleicht ein bisschen Ei, ein bisschen Käse, je nach Bedarf, ein paar Kräuter reinpacke und dann brate ich die an und fertig. So für die Kinder, so Produkte finde ich cool. Die gibt's jetzt auch im DM Rossmann.
Gab es einen Feeling-Shame-Moment, den du selbst mitbekommen hast?
Bei mir persönlich?
Zum Beispiel oder gesehen hast?
Ich habe schon auch interessante Momente des Abpumpens hinter mir, weil ich ja auch schon, habe ich ja eben erzählt, so diese 3 Säulen hatte, ne? Und auch ab und zu abgepumpt habe. Und das ist dann schon auch mal so auf der Toilette im Büro und irgendwie die Milch dann da im Kühlschrank lagern. Also das war schon irgendwie schon so ein bisschen intim und weird für viele mit Sicherheit. Aber gut, da muss man dann irgendwie drüber stehen, so, ne?
Ja. Gibt es einen Inhaltsstoff in der Branche, den du am wenigsten magst oder am liebsten ersetzt haben möchtest oder wo du immer wieder drüber nachdenkst?
Ja, ich bin schon, also dieses ganze Zuckerthema geht mir halt richtig auf den Senkel, ne? Also auch das Thema Zuckersteuer frage ich mich, warum es nicht schon seit 20 Jahren gibt, weil es ist einfach so offensichtlich, dass es einfach einen Mehrwert bringen würde, auf allen Ebenen, auch als Entlastung des Gesundheitssystems. Und da auch, auch diese Quetschis, die dann irgendwie so suggerieren, gesund wegen Obst, dabei ist es hochkonzentrierter Zucker, der keine Ballaststoffe mehr hat, weil er halt eben schon weiterverarbeitet wurde. Und das finde ich schon, also da wird einfach wirklich so mit einer Droge Schaden der jüngsten Generation zugefügt. Will jetzt nicht sagen, dass meine Kinder gar keinen Zucker essen, ja. Das ist ja auch teilweise gar nicht vermeidbar und halte ich auch nicht für richtig. Ja? Die wollen dann auch im Sommer mal ein Eis essen. So. Auch da denke ich mir so, warum muss das dann so viel Zucker haben? Kann das nicht ein bisschen weniger Zucker haben, das Eis bei der Eisdiele, ne? Oder auch Fruchtjoghurts, die kaufe ich halt einfach nicht, weil die haben immer zu viel Zucker. Dann hole ich immer Naturjoghurt und mache irgendwas rein. Dieses Zuckerthema geht mir auf den Senkel.
Meine Mutter, liebe Grüße Mama, die hat einfach früher, wenn ich, wenn sie sozusagen ja Sachen schaffen musste, also 3 Kinder, ich bin der 3. und ich nicht mich mit mir beschäftigt habe, dann hat sie mir zum Thema Zucker einen Zuckerschnuller gebaut. Das heißt, sie hat ein Küchenhandtuch genommen, da zwei Zuckerwürfel reingetan und einen Faden drum gemacht und dann mir dieses Küchenhandtuch in den Mund gehängt, damit ich sozusagen eine Stunde lang diesen Zucker durch das Handtuch gelutscht habe. Und das sieht sie auch immer noch unproblematisch, aber ich habe schon auch einen starken Hang zu Zucker. Vielleicht ist das tatsächlich auch kausal dafür. Aber gibt so Fotos, wo ich einfach irgendwie zufrieden in der Ecke setze und irgendwie so ein Zuckerhandtuch lutsche. Mann. Ja. Insofern finde ich gut, da ein bisschen drauf zu achten. Das hast du auf jeden Fall meinen moralischen Support für. Ich hatte auch gesehen, dass ihr ein Produkt habt mit Ziegenmilch, oder?
Ja, haben wir auch.
Das finde ich auch witzig, weil auch da, meine Mutter ist eher arm aufgewachsen und die hatte einen Bruder, der mochte nicht so richtig essen und der hat Ziegenmilch bekommen als Baby. Und das war damals so der Hit und das hat auch drin behalten und ist dann auch irgendwie groß und stark geworden. Aber das fand ich ganz witzig, wieder zu sehen. Ist das irgendwas Besonderes oder ist das in der Branche auch inzwischen nicht unüblich, Ziegenmilchprodukte?
Also ist immer noch der deutlich kleinere Teil, also der Großteil der Milchnahrung basiert auf Kuhmilch. Aber Ziegenmilch ist schon auch so mehr das Premium-Produkt noch on top, muss man sagen, weil es halt häufig deutlich bekömmlicher ist. Ja. Und jetzt kann ich wieder ganz viele Dinge nicht sagen, aber es hat schon seine Daseinsberechtigung, gerade für empfindliche Bäuche, sage ich mal so.
Ja, genau. Also fand ich interessant zu sehen. Toll. Gibt's noch ein Thema, das ich vergessen habe, wo du sagst, Christoph, das ist eigentlich so interessant oder wichtig und du hast nicht einmal danach gefragt?
Nö, da fällt mir, glaube ich, jetzt auf Anhieb nichts ein.
Okay, toll. Dann vielen, vielen Dank, dass du Auskunft erteilt hast, dass ich nachfragen durfte. Ich finde dieses Asien-Thema so interessant, so spannend, wie einfach dann wie man auch sieht, das hast du erzählt, von jemandem, der privat importiert, dass das ein gutes Signal ist, mal zu sagen, oh, ich teste mal den Markt und dass es dann irgendwie gut funktioniert. Und fand es auch sehr beeindruckend, dass du sagst, dass ihr wahrscheinlich wieder mit 100% year over year wachsen werdet. Das ist ja inzwischen ein Level, auf dem so Double-Digit-Wachstum auch nicht jeder hinbekommt. Insofern Hut ab.
Danke.
Toll, dass es euch gibt und super, dass ihr so einen hohen Anspruch an Qualität und Wissenschaft und Qualität habt.
Ja, danke Christoph. Ja, du hast dich ja auch echt reingefuchst, ne? Also du warst jetzt nicht oberflächlich unterwegs. Sehr gut.
Ja, da danke. Meine Freundin ist auch noch Stillberaterin. Insofern,
okay, ja,
die liebt das Stillen. insofern finde ich das Thema natürlich schon auch ein bisschen interessant und das Thema Ernährung bei Babys schon ein ganz kleines bisschen interessant. Ja, toll. Stark. Dann toll, dass du hier bei uns warst. Alles Gute und auch auch dir zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Damit hast du mir immer eine große Freude gemacht und wenn du mir noch eine Freude machen willst, dann klick doch jetzt auf den Abonnieren-Button. Dann verpasst du die nächste Folge nicht mehr und wir hören uns wieder. Bis dahin würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Eva
und von Christoph. Ciao, ciao.